Wobei das Ziel dieses Mal halt sein wird, dass man Feldtheorien und damit auch Quantenfeldtheorien relativistisch formulieren. Und was das letztendlich heißt, ist, wir müssen verstehen, welche Bewegungsgleichungen invariant sind, wenn wir von einem zum anderen Inertialsystem wechseln, beziehungsweise welche Wirkungen invariant sind. Das ist genau das Gleiche und das ist meistens einfacher zu sehen. Und man diese Forderung, die basiert halt auf der experimentellen Tatsache, dass ich in jedem Inertialsystem die gleiche Physik beobachte. Und naja, das Zentrale, wie man also zumindest diese Relativitätstheorie in einer gewissen Art herleiten kann, ist, dass man halt von dieser experimentellen Tatsache ausgeht. Das haben wir das letzte Mal angeschrieben, dass S'Quadrat gleich S-Quadrat ist. Wobei S-Quadrat, das ist so ein relativistischer Abstand, wenn man will. Also das war, ich glaube, wir hatten x0 haben wir geschrieben, minus y0, also die Zeitdifferenz zweier Raumzeitpunkte zum Quadrat minus, und ich schreibe es jetzt kompakter, in Vektorform, die beiden räumlichen Abstände, also die beiden räumlichen Punkte subtrahiert, also den räumlichen Abstand auch quadriert. Und der Unterschied zum normalen euklidischen Abstand ist halt dieses Minuszeichen hier. Und wie gesagt, das kann man irgendwie experimentell feststellen, dass das immer das Gleiche ist in jedem Inertialsystem. Und da haben wir dann das letzte Mal eine Bestimmungsgleichung hergeleitet für Lorentz-Transformationen. Die sah sehr kompakt in Matrixform aus. Lambda t, eta, lambda gleich eta, wobei eta unsere Metrik war, also das Diagonale von 1, minus 1, minus 1 und minus 1. Und ja, jetzt in Kürze wollen wir halt versuchen herauszufinden, welche Lambdas existieren, die diese Gleichung erfüllen. Und das sind halt dann die Lorentz-Transformationen, die ja, dieses S invariant lassen und damit halt die Transformationen, die möglich sind, um halt von zum Beispiel einer Bewegungsgleichung zur anderen zu gehen, ohne dass sich die Form verändert. Also so weit waren wir etwa gekommen. Es war auch wieder eine sehr knappe Wiederholung, aber ich denke, das, was ich zeige, ist ja eigentlich noch nicht neu. Ich denke, das wird wahrscheinlich jetzt heute erst nach einer halben Stunde vielleicht langsam neu werden. Deswegen denke ich, dass ihr da wahrscheinlich schon wieder schnell reinkommen seid. Einen Kommentar konnte ich das letzte Mal noch nicht machen. Das ist über Ableitungen. Und also die Ableitungen, für die gilt, dass sie sich kovariant transformieren. Also wenn ihr euch erinnert, ein Ko- und ein Kontravariant der Vektor hat sich durch einen oberen und unteren Index ausgezeichnet. Und von einem zum anderen konnte man durch Anwendung der Metrik wechseln, also im Prinzip Ko- und Kontravarianten unterscheidet sich durch ein Minuszeichen im räumlichen Vektor. Und wir haben das letzte Mal hingeschrieben, für den Raumzeitvektor, der halt per Definition Kontravariant ist, wie er sich transformiert, nämlich mit einer Lorentz-Transformation. Und auch das, was das letzte Mal an der Tafel stand, da könnt ihr euch leicht überlegen, wie sich ein kovarianter Vektor dann transformiert, nämlich im Prinzip genau mit der inversen Lorentz-Transformation Lambda und auch mit einer kleinen Übung, ich will es jetzt nicht herleiten oder ausrechnen, es sind etwa zwei Zeilen, kann man halt zeigen, dass sich Ableitungen kovariant transformieren, und das ist gerade der Grund, dass man halt den Ableitungen einen unteren Index und nicht einen oberen Index gibt. Also wenn ich schreibe dμ unten, dann ist es einfach die Liste der Ableitungen nach den Koordinaten dt, dx, dy, dz. Und naja, kompakt wieder geschrieben, ist es dt und Gradient. Und wenn halt doch mal ein Index oben bei dμ steht, dann ist es natürlich nicht die Summe der Ableitungen, sondern dann müsst ihr wieder diese Metrik anwenden und habt dann halt dt minus dx minus dy minus dz. Gut, und in dem Zug kann man auch noch ein wichtiges Objekt, was ihr wahrscheinlich in der Elektrodynamik das erste Mal gesehen habt, einführen, nämlich den D'Alembert-Operator, der im Prinzip der Differentialoperator ist, der Wellengleichungen beschreibt. Und naja, dieser D'Alembert-Operator hat das Symbol Box und der ergibt sich durch d μ oben, d μ unten. Und wenn ich das Ganze ausschreibe, ist das halt dt² minus dx² minus dy² minus dz². Und das ist dt² minus Laplace-Operator. Und naja, wenn man diese Wellengleichungen zurückdenkt, also zum Beispiel die Maxwell-Gleichungen, im Wesentlichen sehen die so aus, dass halt der D'Alembert-Operator auf das Feld wirkt. Also das Einzige, was ihr wahrscheinlich kennt, ist das elektromagnetische Feld A μ. Und ich meine, Lichtteilchen sind offensichtlich genügend der Relativitätstheorie, weil sie sich halt mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und dann ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Ableitungen in so einer Kombination auftreten müssen. Also in einer relativistisch invarianten Kombinationen, das heißt, wenn er halt von einem Inertialsystem ins andere übergeht, wird sich dieser D'Alembert-Operator von der Gestalt nicht verändern und damit ist die Wellengleichung dieselbe. Also auch wenn er das vielleicht nicht so betrachtet hat das letzte Mal, aber jetzt mit dieser Motivation, dass wir gerade das rausfinden wollen, wie man halt invariante Theorien formulieren, das ist vielleicht nicht erstaunlich, dass dieses Ding, dieser D'Alembert-Operator, den er bei der Elektrodynamik schon kennengelernt hat, gerade diese Eigenschaft hat, ein oberer und ein unterer Index. Gut, also jetzt zu dem, was ich in den letzten 10 Minuten, in der letzten Stunde schon angekündigt habe, also welche spezielle oder welche Lorentz-Transformationen gibt es, also welche Lambda erfüllen diese Gleichung hier. Und ich meine, das sind natürlich sehr, sehr viele, also zum Beispiel Drehungen haben wir schon angedeutet, dass offenbar das erfüllen müssen. Da gibt es natürlich unendlich viele. Was ich jetzt machen werde, ich gebe halt spezielle Transformationen an und durch Kombination dieser Liste von speziellen Transformationen kann man dann tatsächlich jede darstellen. Also spezielle Lorentz-Trafos. Also das Erste, das ist wenig erstaunlich, weil wir es vom nicht-relativistischen Fall von den sogenannten Galilei-Transformationen kennen. Und weil halt im Prinzip, wie ich es letztes Mal auch versucht habe zu motivieren, diese Gleichung nahezu aussieht wie eine Definitionsgleichung von Drehmatrizen. Also wenn das Eta eine Identitätsmatrix wäre, hätte man Lambda transponiert, Lambda gleich 1, was nichts anderes wie Drehungen oder orthogonale Transformationen sind. Naja, und nachdem halt im räumlichen Teil das praktisch eine Identitätsmatrix ist, nur mit dem Minuszeichen, erfüllen die Rotationen diese Gleichung, wie man sich relativ leicht überlegen kann. Also erstens Rotationen und naja, die sehen halt so aus, dass dann Lambda 1, Vektor 0, Vektor 0 und hier die Rotationsmatrix stehen hat, also wobei R Rotationsmatrix, also R transponiert R gleich 1 und damit man echte Rotationen und keine Raumspiegelungen oder sowas hat, die wollen wir separat betrachten gleich, fordern wir noch Determinante R gleich 1, also das bedeutet, dass die Orientierung der Koordinatenachsen bei der Drehung gleich bleibt. Naja, und die Konsequenz, wenn ich halt so eine Lorentz-Transformation anwende, das ist nicht erstaunlich, oben bei der Zeit halt steht eine 1, also damit kommt halt raus, dass t' gleich t ist im neuen Inertialsystem, aber der räumliche Vektor x', der ändert sich halt, indem ich an den alten Vektor x das r dran multipliziere. Also vielleicht hätte ich das in der Wiederholung noch angeben sollen, vom Inertialsystem Sigma ins Inertialsystem Sigma Strich ist es halt in vierer Schreibweise diese Transformation x mu ist Lambda mu nu x nu. Oder wenn er, was man eher selten macht, das in Matrix- und Vektorschreibweise macht, dann würde man halt das so notieren. Aber ich würde euch dringend die obere Form empfehlen, weil dann kann man halt unmittelbar zwischen Co- und Kontravariantenkomponenten unterscheiden. Gut, also das ist Nummer 1. Jetzt Nummer 2, was ihr sicher auch kennt, aber was vielleicht nicht ganz so einfach da zu sehen ist, das ist halt, naja, so Art Drehungen, wobei jetzt halt nicht zwei Raumrichtungen gemischt werden, sondern Raum- und Zeitrichtung. Und da müssen wir halt irgendwie mit diesem umgekehrten Vorzeichen zurechtkommen. Und dieses umgekehrte Vorzeichen bewirkt halt, dass wir nicht wirklich Drehungen haben, sondern dass wir halt Objekte haben, die sehr, sehr ähnlich wie Drehungen ausschauen von der Mathematik, aber doch andere Dinge bewirken, also die sogenannten Boosts. Und gebe ich jetzt einfach speziell mal in X-Richtung an. Also selber als Übungsaufgabe könnt ihr nochmal das Ganze analog in Y- oder Z-Richtung hinschreiben. Gut, und das sieht die Lorentz-Transformation Lambda folgendermaßen aus. Man hat, also wenn man in X-Richtung boostet, eine Mischung aus Zeitkoordinate und Raumkoordinate X und also Y und Z wird gleich bleiben. Das ist sehr ähnlich wie bei einer Rotation. Und was jetzt da oben halt drin steht, das ist Gamma plus minus Gamma Beta plus minus Gamma Beta und Gamma. Und das hier da von der Struktur ist halt sehr ähnlich wie eine Rotationsmatrix. Eine Rotationsmatrix hat auf der Diagonalen den Cosinus Alpha stehen und auf der Nebendiagonalen Plus und Minus den Sinus Alpha. Also Vorzeichen sind egal, hauptsächlich sie unterscheiden sich. Und hier hat man also als wesentlichen Unterschied identische Vorzeichen. Man kann, wenn man da wirklich eine stärkere Parallele noch zu Rotationen sehen will, dieses Gamma und Beta, was ich gleich noch angebe, auch in Form von Cosinus-Hyperbolicus und Sinus-Hyperbolicus schreiben. Vielleicht habt ihr das auch damals gesehen. Und dann außerdem H ist im Prinzip die und dem Minuszeichen, was halt relativ gesehen nicht auftritt, hat es genau die gleiche Struktur wie die Rotationen. Oder nochmal eine andere Sichtweise, vielleicht habt ihr das auch gesehen oder euch schon mal überlegt, wenn man einen Winkel einsetzt, der komplex ist, also nicht Alpha, sondern I-Alpha, eine Rotationsmatrix, dann wird man auch wieder beim Boost landen oder umgekehrt. Und dieses I oder I-Quadrat ist halt gerade dieses minus 1, was da rauskommt. Also um es kurz zu machen, mathematisch stört es nicht wirklich groß, dieses Minuszeichen. Von der Physik passiert halt ein bisschen was anderes. Gut, also Beta, um es vollständig zu machen, ist V oder oft, wenn man C nicht einsetzt, ist V durch C, also der Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit und Gamma, das ist definiert als 1 durch Wurzel 1 minus V Quadrat. Und naja, also diese Bedeutung von diesem V ist halt folgende. Nochmal, wobei sich die beiden Inertialsysteme mit Geschwindigkeit v relativ zueinander in x-Richtung bewegen. Naja, und damit, was hat passiert, das kann man sich natürlich leicht überlegen, ist t'x'y'z' gleich Gamma t plus minus Beta x Gamma x plus minus Beta t y und Z. und halt gerade diese beiden Komponenten, wo jetzt die Buß, das Raum- und das Zeitargument mischen, naja, die führen halt zu diesen doch erstaunlichen Effekten wie Zeitdilatation und Längenkontraktion. Ich nehme an, das hat da auch im Rahmen wahrscheinlich der Elektrodynamik in so Übungsaufgaben mal ausgerechnet. Gut, damit haben wir eigentlich die schwierigen Transformationen schon beredet. Der Vollständigkeit halber gibt es noch zwei weitere. Das eine ist die Zeitumkehr. Die erfüllt diese Gleichung auch und die Zeitumkehr, die kann man leicht formulieren. Also Lambda ist halt einfach minus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Da wird halt t in minus t übergehen, aber das wird die Gültigkeit dieser Gleichung Lambda t, Eta Lambda gleich Eta nicht beeinflussen. Und das Gleiche kann man mit dem Raum machen. Also eine sogenannte Paritätstransformation. Und das sieht von der Logik genauso aus, aber hat plus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Und ja, wie schon gesagt, jede Lorentz-Trafo lässt sich als Kombination von 1, 2, 3 und 4 schreiben. Also wenn ihr halt Drehung um irgendeine krumme Achse haben wollt, dann müsst ihr da halt irgendwie, naja, die Drehung habe ich eh nicht weiter spezifiziert, aber die könnt ihr da auch als Drehung um x und dann um y und dann um z mit einem gewissen Winkel formulieren. Oder wenn ihr halt einen Boost wollt in irgendeine krumme Richtung, dann müsst ihr halt die Boosts in x, y und z Richtung irgendwie geeignet hintereinander ausführen. Also ein Beweis ist es natürlich nicht, dass es vollständig ist, was an der Tafel steht, aber das könnte man, wenn man sich halbe Stunde Zeit nimmt, auch relativ leicht machen, weil also diese Gleichung da oben nicht sonderlich schwierig ist, was man halt tun würde, man würde irgendwie infinitesimale Lorentz-Transformationen suchen, indem man halt minimale Abweichungen von der Identität studiert und dann kann man das sehr schön analytisch machen, kommt halt auf die ganzen infinitesimalen Versionen, die an der Tafel stehen und dann muss man sich halt überlegen, was passiert, wenn ich unendlich viele dieser infinitesimalen hintereinander ausführe und dann kann man sich Drehungen und Boosts und so weiter wieder rekonstruieren. Also das ist eigentlich eine handwerklich einfache Aufgabe, das zu zeigen, was ich jetzt hier hingeschrieben habe. Gut, dann noch ein paar Benennungen. Klassifikation. Also wenn Lambda 0, 0 größer 0 ist, dann nennt man das orthogone Lorentz-Transformation und das heißt, dass die Zeitrichtung nicht umgekehrt wird, wenn Lambda 0, 0 mal die Determinante von Lambda größer 0 ist, dann kann man sich überlegen, das ist eine orientierungstreue Lorentz-Transformation ist, also der Raum wird nicht gespiegelt. Und bei der Bedingung Lambda 0, 0 größer 0 und Determinante von Lambda gleich 1 dann ist das Ganze eine eigentliche Lorentz-Transformation. Also Otto Kron plus orientierungstreu. Also letzteres, um es in einfachen Worten zu formulieren, ist halt, wenn ich nur Drehungen und Boosts nehme, aber keine Raumspiegelungen und keine Zeitspiegelungen. Gut, und das letzte Mal hat man noch die Translation dabei. Also dies, also neben x, kannst du oben vielleicht gerade nochmal hinschreiben. Also da stand eigentlich vollständig x-μ gleich lambda μ nü x nü plus a μ. Und das ist im Prinzip natürlich auch immer möglich, dass ich halt meine Raumzeit irgendwo verschiebe. Und die Physik sollte darunter invariant sein. Aber meistens ist es ja relativ trivial, dass man es fast immer weglässt und nur von Lorentz-Transformationen spricht. Wenn dieses a μ aber dennoch dabei sein soll, dann nennt man das inhomogene Lorentz-Transformationen. Oder aber auch Poincaré-Transformationen. Und das ist halt eine Lorentz-Transformation plus Translation. Also, ja, wie ist da oben hingeschrieben, hatte schon x'μ gleich lambda μ nü x'μ plus a'μ. Gut, und also, um nochmal den wesentlichen Nutzen des Kapitels hinzuschreiben, mein Ziel wird sein, Elementarteilchenphysik zu treiben, am Ende dann das vollständige Standardmodell, was nach heutigem Wissen halt alle Naturkräfte, also bis auf die Gravitation, beinhaltet und beschreibt. Und das Standardmodell der Physik, das ist in allen Inertialsystemen gleich, die durch inhomogene Lorentz-Transformationen verbunden sind. Und ich meine, diese Aussage, die jetzt irgendwie vielleicht belanglos oder nicht besonders stark klingt, die ist im Bereich der Teilchenphysik eine extrem mächtige Waffe oder ein mächtiges Werkzeug. Ich meine, letztendlich, wenn man versucht, halt ein neues Phänomen zu beschreiben, oder wenn man ein paar Jahre zurückgeht, die Leute, die halt versucht haben, Quantenelektrodynamik und Chromodynamik und ein Standardmodell zu entwickeln, erstmal weiß man ja eigentlich nicht, was man wirklich hinschreiben soll, welche Feldgleichungen. Aber wenn man halt Feldgleichungen hinschreibt oder sich darauf beschränkt, oder besser eigentlich noch, wenn man Wirkungen für Feldgleichungen hinschreibt, die Lorentz-invariant sein müssen, dann ist das natürlich eine enorme Einschränkung. Also viele, viele Möglichkeiten fallen durch diese Aussage bereits weg. Und naja, das Aufstellen der Theorien wird halt dadurch stark vereinfacht, weil ihr halt einfach wenig sinnvolle Möglichkeiten nur habt. Also ich hoffe, dass im Laufe des Semesters, wenn wir dann ein paar Feldtheorien diskutiert haben, eigentlich auch klar wird, dass das Standardmodell, auch wenn ewig lange Formeln am Ende stehen, nichts ist, wo man ja ewig lang raten und rumprobieren muss, sondern was eigentlich durch die einfachsten möglichen Gleichungen, die man sich denken kann, die im Prinzip diese Lorentz-Invarianz erfüllen, gegeben ist. Also behaltet das mal im Kopf und versucht das vielleicht in 2-3 Monaten, gerade gegen Ende der Vorlesungen, immer wieder zu erkennen und überlegt euch, wie schwierig das eigentlich wäre, wenn man diese Aussage nicht hätte. Gut, dann noch ein kurzes Kapitel über relativistische Mechanik, insbesondere Energie und Impuls relativistischer Teilchen. Also hier ist die Motivation eigentlich nicht, weil wir relativistische Mechanik machen wollen, aber am Ende, wenn wir dann so eine Dispersionsbeziehung relativistisch nochmal dastehen haben, und die müssen wir natürlich auch irgendwo in der Quantenfeldtheorie wiederfinden. Also letztendlich jede Quantentheorie muss halt die klassische Physik enthalten und wir wollen halt dann vielleicht einzelne Teilchen, also Elektronen haben, und die müssen halt gewisse Beziehungen zwischen Impuls und Energie aufweisen, wie wir es bereits aus der klassischen Mechanik mit Relativitätstheorie kombiniert kennen. Also das hat das zentrale Konzept dann die Wellenlinie eines Teilchens in beliebigem Inertialsystem, nämlich das Sigma, und das ist halt x μ zum Beispiel parametrisiert durch die Zeit t, und dann sieht das aus t, x von t. Also das ist noch nicht sehr weit entfernt von der klassischen Physik. Gut, und wenn ich jetzt mich ins Ruhesystem des Teilchens setze, nennen wir das Sigma Strich. Dann ist dx μ, also die kleine Veränderung von dieser Bahnkurve, d tau, Vektor 0, wobei diese 0 hier halt gerade wegen dem Ruhesystem stehen muss, und dieses d tau, das ist als Definition einfach zu verstehen, der Zeit, die halt im Ruhesystem vergeht. Also das Tau, wie wir gleich sehen, nennt man auch Eigenzeit, weil es halt im Prinzip die Uhr ist, die ein bewegtes Objekt mit sich führt. Naja, und diese beiden Aussagen da kombiniert, also dx Quadrat muss wieder sein dx Strich zum Quadrat, denn das d ist halt ein kleiner Abstand, also die infinitesimale Version von diesem s, was ich da oben hingeschrieben habe, und die Grundannahme, von der man ausgegangen war, dass s Strich Quadrat gleich s ist, also muss dx Quadrat auch dx sein. Und naja, wenn ich jetzt das halt einsetze, dann habe ich d tau Quadrat gleich dt Quadrat minus dx zum Quadrat, und jetzt kann ich halt aus dem dx, wenn man so will, dt ausklammern, und dann habe ich dt zum Quadrat 1 minus v zum Quadrat, wobei halt v, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, das übliche dx nach dt ist. Und hier habt ihr jetzt im Prinzip schon die Zeitdilatation stehen, oder die Aussage, dass halt im Ruhesystem die Zeit langsamer verläuft wie in allen anderen Systemen. Also währenddem halt irgendwo im Laborsystem die Zeitspanne dt vergeht, vergeht halt in dem System des bewegten Objekts, von mir aus in einem Raumschiff oder sowas, nur ein Bruchteil von dt, weil 1 minus v Quadrat kleiner ist. Und ja, wenn man ja die infinitesimale Version haben will, dann kann man auch das Integral bilden. Und das ist dann, wie ich schon gesagt habe, das, was man Eigenzeit nennt. Und die Eigenzeit ist halt nicht d tau, sondern tau. Also muss ich da oben jetzt die Wurzel ziehen und dann das Integral davor schreiben. Und dann ist das halt auch die Wurzel von dieser rechten Seite. Dt Wurzel von 1 minus v zum Quadrat und von ti bis tf integriert. Also mit anderen Worten, wenn halt, was weiß ich, eine Stunde vergeht, muss ich halt die beiden eine Stunde entfernten Zeitpunkte einsetzen im Laborsystem, und dann hängt es halt davon ab, wie schnell sich dieses Teilchen relativ zum Laborsystem bewegt. Entsprechend wird halt der Beitrag von der Zeit im Laborsystem reduziert und dann ist halt die Uhr, die im mitgeführten System mitläuft, die ist halt, zeigt definitiv eine Zeit an, die kleiner oder, naja, wenn es sich gar nicht bewegt, gleich wie die Laborzeit ist. Im Prinzip, was hier auch steht, ist, ja, kann man schon sagen, fast nichts anderes wie dieses Zwillingsparadoxon. Das kennt ihr wahrscheinlich halt aus dem Fernsehen oder auch vielleicht aus der Vorlesung, wenn halt ein Zwilling eine Rakete besteigt und nahe Lichtgeschwindigkeit einige Jahre durchs Weltall düst, dann ist halt der, der auf der Erde zurückgeblieben ist, offensichtlich diese einige Jahre gealtert. Aber wenn halt der im Raumschiff schnell genug war, dann geht halt diese Wurzel praktisch gegen eine sehr kleine Zahl oder Null, wenn er nahe Lichtgeschwindigkeit fliegt und dann steigt er halt aus, kaum einen Tag älter oder so, weil für ihn halt praktisch keine Zeit vergangen ist. Also was, du möchtest das ja jetzt, das ist 1 durch, 1 durch Gamma ist das, denke ich, oder?
Ja, 1 durch Gamma. Wenn nicht, weil die ist doch inertial, also muss V konstant sein.
Also, das sind Momentaufnahmen von Inertialsystemen sozusagen. Also indem man diese Gleichung, wie ich es hier hingeschrieben habe, und auch wenn er die auf dieses Zwillingsparadoxon anwenden wollte, wo der halt hin und her fliegt und dann irgendwann wieder zurückkommt, dann muss er offensichtlich Beschleunigungsvorgänge vornehmen, um umzudrehen. Also das ist nicht beschränkt auf eine konstante Geschwindigkeit, dass die zueinander sich bewegen. Wenn das der Fall ist, kannst du genau das machen, das Gamma schreiben. Aber das ist auch halt erweitert auf ja, alle möglichen Bewegungen. Wobei das, was halt an der Tafel steht, das funktioniert deshalb, weil das nichts anderes ist als die Folgerung von dieser für infinitesimale ja, Zeiten geltenden Gleichung. Und wenn sich halt irgendein System nur für einen Moment lang mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt, dann ist es in dem Moment halt ein Inertialsystem. Und das ist im Prinzip das Zusammensetzen vieler solcher Beiträge von immer wieder einem neuen Inertialsystem mit einer anderen Geschwindigkeit. Aber dieses Rausziehen, was du vorschlägst, also das ist okay, sobald sich die halt immer mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, ist einfach, also dann kann ich schreiben, Tau ist T durch Gamma oder sowas. Aber wenn, das ist eigentlich die mächtigere Version, wo da steht. Das ist aber eine gute Frage, denke ich, was du stellst. Ich habe auch, wie ich selber studiert habe, im Rahmen einiger Vorlesungen, die die Relativitätstheorie nur sehr schlecht oder am Rande abgedeckt haben, gehört, dass man das Zwillingsparadoxon nur mit allgemeiner Relativitätstheorie beschreiben kann, weil das halt keine Inertialsysteme wären. Aber das, was hier jetzt als kurze Skizze an der Tafel steht, zeigt, dass das Quatsch ist. Also es reicht wirklich die spezielle Relativitätstheorie aus, wenn ich immer Mini-Abstände mit Inertialsystemen mir denke und halt dann die Eigenzeit ausrechne. Ihr könnt euch auch mal überlegen, was eher, also ich meine, dass ein Zwilling zurückkommt und älter ist, finde ich nicht so paradox, wenn man die Tafel guckt, aber wo man sich kurz mal Gedanken machen kann, ist, ich meine, wenn die jetzt sich relativ in der Geschwindigkeit zueinander bewegen. Meinetwegen sitzen beide in Raumschiffen, um das irgendwie symmetrisch aussehen zu lassen. Dann ist ja der eine nicht gealtert und sieht den anderen älter. Und umgekehrt gilt von anderen natürlich das Gleiche, weil es ja völlig symmetrisch ist. Und ich meine, dann kann man sich fragen, ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn sie sich wieder begegnen? Es kann ja nicht sein, dass der eine den anderen als alten Mann sieht und umgekehrt. Und da passiert halt dennoch ein gewisser Effekt. Also können das gern mal bereden. Ich will jetzt die Antwort nicht vorwegnehmen, aber das finde ich, ist eigentlich eine interessante Frage und ist viel eher ein Paradoxon, wie das, was immer halt gesagt wird, dass der eine älter als der andere ist, wenn er zurückkommt. Also wenn ihr mal Freude habt in der kommenden Woche, dann versucht es mal euch zu überlegen, was da die Lösung zu diesem Problem ist. Gut, dann, also neben der Eigenzeit, was auch noch wichtig ist, ist die Vierergeschwindigkeit. Uμ, das ist definiert als dxμ nach dτ. Und also der Grund, dass man da ein bisschen eine eigenartige Definition von Vierergeschwindigkeit braucht, also nicht dx nach dt macht, ist halt, dass ich hier einen Viererindex stehen haben will. Und ein Viererindex bedeutet halt, dass es ein ganz spezielles Transformationsverhalten hat. Und dieses xμ hat bereits dieses Transformationsverhalten. Also wenn ich da ein ordinäres t schreiben würde, wäre das ganz schlecht, weil das t selber natürlich auch wieder eine Komponente von dem Vierervektor ist und sich damit verändert. Und das tau im Gegensatz dazu, das ist natürlich nichts, was irgendwelchen Veränderungen unterworfen ist, weil es halt definiert ist als die Zeit, die sich im Ruhesystem verändert. Und ich meine, das ist eine universelle Größe, die invariant ist. Also das heißt, dieses Objekt sieht wie eine Geschwindigkeit aus und kann sich auch überlegen, für kleine Geschwindigkeiten wird es halt zur ordinären Geschwindigkeit. Aber das macht Sinn, mit diesem Objekt halt relativistische Gleichungen aufzustellen, weil es halt einen vernünftigen Viererindex hat. Also das ist 1 durch Wurzel 1 minus v zum Quadrat 1 und v. Wobei das ja Gamma ist wieder. Gut, und ähnlich gibt es den Viererimpuls, der eigentlich das zentralere Objekt noch ist, der ist einfach definiert Masse mal Vierergeschwindigkeit. Und ja, da kann man sich die Komponenten mal anschauen, um die besser zu verstehen. Also das P0, das ist dann M mal U0. Und das ist, wenn ich da oben hinschaue, M mal Gamma. Und dieses Gamma, das kann ich jetzt irgendwie Taylor entwickeln. Und dazu muss ich halt die Wurzel entwickeln. Das ist mal, also vielleicht könnt ihr das im Kopf, das ist, wenn ich die Wurzel wegnehme, 1 minus v Quadrat halbe. Und dann muss ich noch den Bruch entwickeln. Dann wird es zu 1 plus v Quadrat halbe. Und was ich halt letztendlich stehen habe, ist das hier da plus Ordnungen, die ich vernachlässigt habe, nämlich v Quadrat zum Quadrat, also v hoch 4. Und was jetzt hier steht, das ist natürlich nichts anderes wie nicht relativistisch die Gesamtenergie. Also das ist die Masse. Wenn ihr wollt, könnt ihr da noch das c Quadrat, was bei uns ist, reinschreiben. Dann seht ihr, dass es die Energie ist, die halt der Ruhemasse zugeordnet ist. Und das ist halt das, was man in der nicht relativistischen Mechanik als kinetische Energie bezeichnet, der nächstwichtige Beitrag. Und relativistisch kommen natürlich immer höhere Terme dazu, die dann wichtig werden, wenn die Geschwindigkeit groß ist. Aber also das hier legt Interpretation als Gesamtenergie nahe. Also P0 gleich E. Und genauso könnt ihr den Pi-Vektor euch überlegen, das ist halt m Gamma V. Und wenn man da die Entwicklung macht, ist es mv plus Ordnung v hoch 3. Und das ist halt für kleine v der nicht relativistische Impuls. Also sozusagen, was der Viererimpuls ist, ist halt eine Verallgemeinerung der Größen Energie und Impuls auf den relativistischen Fall und noch die Kombination dieser beiden Größen in einem Vierervektor, weil die halt offensichtlich unter Lorentz-Transformation genauso wie Raum und Zeit ineinander übergehen und mischen. Gut, und das Letzte, was relativ wichtig für unsere Feldtheorien dann ist, man kann sich jetzt noch die folgende Lorentz-Invariante anschauen, nämlich P-Quadrat, also den Viererimpuls zum Quadrat, und also P-μ und im Inertialsystem Sigma, also nicht im Ruhesystem, ist p Quadrat halt gerade, wenn ich ja, das hier da verwende, dass p0 mit der Energie identifiziert wird, ist p Quadrat e Quadrat minus der Dreierimpuls zum Quadrat und im Ruhesystem Sigma Strich ist P Strich Quadrat einfach nur M Quadrat, weil halt, naja, wie man es hier sieht, die Geschwindigkeiten wegfallen, also P0 gleich M, Vektor P gleich 0. Und gleichzeitig wissen wir, dass eine Invariante in beiden Systemen gleich ist. Also P Quadrat gleich P Strich Quadrat und damit folgt halt E Quadrat gleich m Quadrat plus p Quadrat. Und das ist auch eine zentrale Gleichung, denke ich, die ihr kennt und die wir halt in unseren Quantenfeldtheorien auch wieder finden wollen, wenn man halt irgendwie das entwickelt hat, was uns einzelne Teilchen beschreiben lässt. Und das nennt man halt nicht relativistische Energie Impuls Beziehung. Ja, genau, vielen Dank. Also nicht relativistisch, wenn ich es schon hingeschrieben habe, das Wort zum Vergleich wäre halt E gleich, was müssten wir da schreiben? Naja, P Quadrat durch 2m, wobei man halt dann meistens dieses m vernachlässigt und das wäre, glaube ich, gerade das, was wir da unten im Wesentlichen schon ausgerechnet haben, nämlich das, was hier steht, wenn wir den Impuls einsetzen. Also hier relativistisch, genau, danke. Es gibt auch irgendeine Vorlesung, fortgeschrittene Quantenmechanik oder Quantenmechanik 2 oder sowas. Wer von euch hat denn das schon besucht? Ja, die Unterzahl. Und habt ihr da Klein-Gordon- und Dirac-Gleichungen gemacht? Aber diejenigen, die es nicht besucht haben, in normaler Quantenmechanik hat man es nicht. Gut, also dann ab jetzt sozusagen gibt es dann überwiegend neues Zeug, was halt sehr schnell Richtung wirklicher Quantenfeldtheorie läuft. Also im Folgenden verfolgt mein Ziel, was halt auch die Leute kurz nach Erfindung der Schrödinger-Gleichung und der nicht-relativistischen Quantenmechanik probiert haben, nämlich eine Quantenmechanik hinzuschreiben, die halt für die Relativitätstheorie gültig ist. Also aufstellen einer relativistischen Version der Schrödinger-Gleichung. Naja, und wenn man so eine Gleichung hinschreiben will, sollte man sich halt vorher nochmal in Erinnerung rufen, wie man überhaupt auf die nicht-relativistische Schrödinger-Gleichung kommt. Und also was man da halt macht, starte mit nicht-relativistischer Energie Impulsbeziehung, wie ich es da oben im Prinzip hingeschrieben habe, also E gleich P Quadrat durch 2m, eventuell noch ein Potential V von R. Und dann verwendet man das Korrespondenzprinzip. Und zwar man hat irgendwann mal herausgefunden, dass dieses E I dt entspricht und P I minus I mal der Ableitungsoperator. Wobei, also zumindest für die Ableitung, das ja gar nicht so erstaunlich ist. Also wenn ihr wahrscheinlich das erste Mal in Quantenmechanik, wo ihr das gesehen habt, war es sehr verwunderlich, warum der Impuls plötzlich eine Ableitung ist. Und wenn man es dann oft genug gesehen hat, dann denkt man sich nichts mehr dabei, aber also wo das, meine ich, eigentlich herkommt, oder zumindest was ich halt als ja, Grundzutat und das eher als Folgerung bezeichnen würde, ist gerade dieser Kommutator, dass x, p gleich i ist. Also das hat man abstrakt hingeschrieben und habe ich euch letzte Woche da was gesagt, dass meines Erachtens das ist, worauf man halt Quantentheorie aufbaut und auch allgemeine Quantentheorien formulieren kann. Und jetzt ist halt im Prinzip die Aufgabe, wenn man das Korrespondenzprinzip noch nicht kennen würde, finde irgendwelche mathematischen Objekte, die gerade diese Gleichung erfüllen. Und ich meine, viele Möglichkeiten gibt es nicht, können wir nachdenken. Aber eine Möglichkeit ist halt, wenn man das hier als x setzt und das hier als minus i mal dx. Diese beiden Objekte, die erfüllen halt gerade diesen Kommutator, diese, oder man sagt auch, sind eine Darstellung von dieser Algebra. Und das ist eigentlich das Geheimnis, was hinter diesem Korrespondenzprinzip steckt. Also, ich meine, egal, ob man das daraus ableitet oder ob man das halt von der Quantenmechanik-Vorlesung oder was glaubt, wenn man das jetzt halt verwendet in diese relativistische Energie-Impuls-Beziehung, dann muss man das halt irgendwie einsetzen und was nicht weiter verwunderlich ist, anwenden auf eine Funktion, die man Wellenfunktion nennt. Denn eine Ableitung macht halt nur Sinn, wenn sie auf eine Funktion wirkt. Und dann steht halt da, naja gut, das E wird ersetzt durch I, dt, dann schreibt man eine Funktion, wie gesagt, hin, die wir Wellenfunktion nennen und der Rest, also die rechte Seite p Quadrat, ergibt halt gerade minus Laplace-Operator durch 2m plus v von r, auch wieder angewendet auf die Wellenfunktion psi von r, t. Naja, und das ist halt nichts anderes wie die bekannte Schrödinger-Gleichung, die jetzt dasteht. Gut, und man, wenn das offenbar sehr einfach geht, die Schrödinger-Gleichung herzuleiten, wenn ich die nicht-relativistische Energie-Impuls-Beziehung kenne, ist halt, denke ich, sehr naheliegend, dass man jetzt genau dasselbe macht, indem man halt die nicht-relativistische Energie-Impuls-Beziehung, die wir da rechts oben hingeschrieben haben, verwendet und schaut, was man Vergleichung da hat und in der Hoffnung, dass das halt dann einfach relativistische Quantenmechanik ist. Also analoges Vorgehen im relativistischen Fall. Also wir starten mit der relativistischen Energie, Impuls, Beziehung, die, wenn ich nach E auflese, halt lautet E gleich Wurzel m Quadrat plus p Quadrat. Und dann mache ich wieder dieses Korrespondenzprinzip und kriege in dem Fall I dt, nennen wir jetzt die Wellenfunktion Phi von R, t gleich Wurzel m Quadrat minus Laplace-Operator angewendet auf Phi von R, t. Gut, es sieht zwar ganz vernünftig aus, aber diese Gleichung hat mathematisch ein großes Problem, nämlich unter der Wurzel stehen Ableitungen. Und Ableitungen oder Operatoren sind halt, also Funktionen von Operatoren sind als Potenzreihen definiert und die Wurzel hat halt eine unendlich lange Potenzreihe, also treten auch unendlich hohe Potenzen von dieser Ableitung auf. Das heißt, diese Gleichung in voller Schönheit zu lösen, das ist sehr, sehr schwierig und fast unmöglich. Also was man im Prinzip noch tun kann, das ist gar nicht so schlecht, dass man halt einige Terme entwickelt und den Rest dann wegfallen lässt und dann hat man sowas wie eine, naja, erweiterte Schrödinger-Gleichung, die halt nicht relativistische Korrekturen enthält. Aber wirklich vollständig relativistische Quantenmechanik, zum Beispiel für Photonen oder Teilchen zu treiben, die unendlich schnell, also nicht unendlich schnell sind, sondern sich praktisch mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, das wird mit dieser Gleichung nie möglich sein. Also hier Problem. Ableitungen unter der Wurzel Entwicklung führt zu unendlich hohen Ableitungen und daraus folgt Gleichung ungeeignet. Gut, dann der nächste etwas bessere Versuch sieht folgendermaßen aus. Anstelle nach I aufzulösen, verwenden wir halt direkt diese quadratische Form, wie wir es auch da oben stehen hatten. Also starte mit E Quadrat gleich M Quadrat plus P Quadrat und dann wieder das Korrespondenzprinzip. Und das liefert jetzt eine sehr bekannte Gleichung in der Physik, die auch in der Überschrift genannt wurde, nämlich die sogenannte Klein-Gordon-Gleichung. Also die wird uns immer wieder auch in der Quantenfeldtheorie dann begegnen. Also Korrespondenzprinzip liefert Klein-Gordon-Gleichung. Und die sieht dann halt aus, wenn wir das Korrespondenzprinzip einsetzen, minus dt Quadrat phi von r, t gleich m Quadrat minus Laplace-Operator phi von r, t. Und das kann man noch ein bisschen schöner schreiben, nämlich in relativistisch invarianter Weise d mü d mü plus m Quadrat phi von x ist gleich 0. Wenn ich das halt auf eine Seite bringe, die Ableitungen, und dann diesen D'Alembert-Operator in Form von d mü d mü einsetze. Was da eigentlich dazu besser passt wie auf der nächsten Tafel, mal gerade hier noch weiter. Diese Gleichung ist Form invariant unter Lorentz-Transformationen von Sigma nach Sigma Strich, denn, also wir hatten es zwar heute schon, aber es schadet, glaube ich, nichts, das zu wiederholen, d mü, d mü, das ist halt ein Lorentz-Skalar, also ein oberer Index mit einem unteren Index, da kürzt sich die Lorentz-Transformation gerade weg, wie man sich überzeugen kann, also ist das d mü Strich, d mü Strich, und also diese Funktion phi von x, die geht über in phi von x Strich, also ein sogenanntes Trafo-Verhalten eines Skalarfelds. Also ich finde, muss sagen, für das Skalarfeld ist es immer fast verwirrender, dieses phi Strich von x Strich gleich phi von x, als wenn da kompliziertere Felder stehen, wie zum Beispiel ein elektrisches Feld, was einen Vektorpfeil hat oder ein Viererpotential A μ. Denn irgendwie ist das so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber was das halt bedeutet, ist, dass im Inertialsystem Sigma an der Stelle x, also am Raumzeitpunkt x, diese Funktion eine gewisse Zahl aufweist, was auch immer diese Zahl beschreibt. Und naja, wenn ich halt im System Sigma Strich am Raumpunkt x Strich auch nach dieser Zahl frage oder die entsprechende Messung mache, dann kriege ich halt die Antwort phi Strich, und dieses phi Strich unterscheidet sich halt schlicht und ergreifend nicht von diesem phi. Also die Funktion verändert sich nicht, es ist lediglich ihr Index oder Label x geht halt nach x Strich rüber, weil das die Lorentz-Transformation verbindet. Interessanter, wie schon gesagt ist, wenn man halt ein elektrisches Feld zum Beispiel hat, wo ein Vektorpfeil drüber steht oder so, und dann muss natürlich auf diese verschiedenen Komponenten von diesem Feld auch noch eine Transformation wirken, also zum Beispiel eine Rotation verdreht halt die Komponenten des E-Felds, dann sieht diese Gleichung interessanter aus und ist auf einen Blick vielleicht auch verständlicher, wie diese in Anführungszeichen Trivialität. Trotzdem schadet es nichts, über die Feinheiten dieser Schreibweise mal kurz nachzudenken. Also in jedem Fall, nach diesen beiden Sachen, hat man halt die Forminvarianz unmittelbar. Also das heißt, wenn ich jetzt auf diese Klein-Gordon-Gleichung, wie sie rechts steht, das hier anwende, dann habe ich halt stehen d mü Strich, d mü Strich plus m Quadrat phi Strich von x Strich ist gleich 0. Und das ist gerade das, was wir halt wollen für relativistisch sinnvolle Gleichungen. Später wird es dann tatsächlich auch eine Feldgleichung sein, dass sie halt genau die gleiche Form in jedem Inertialsystem haben. Und das ist damit bewiesen. Was natürlich auch sehr verblüffend gewesen wäre, wenn nicht. Denn wir starten ja mit der relativistischen Energie-Impuls-Beziehung, die gerade halt invariant ist oder aus der Invariante p² herkam. Gut, also das sieht jetzt ganz vernünftig aus auf den ersten Blick. Also man könnte an der Stelle hoffen, dass man vielleicht mit der Gleichung jetzt tatsächlich relativistische Quantenmechanik treibt und dass das halt dann die Wellenfunktion ist und deren Betragsquadrat eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit und so weiter. Und jetzt werde ich halt diese Gleichung erstmal lösen Und dann werden wir sehen, dass die große Probleme hat und dass das keine vernünftige Quantenmechanik sein kann, was da an der Tafel steht. Aber wie gesagt, sie ist nicht wertlos. Das wird später die erste Gleichung in der Feldtheorie werden, die wir dann tatsächlich auch quantisieren. Also deswegen ist es nicht nur ein Negativbeispiel, sondern das, was er jetzt lernt, das ist eine Vorbereitung für die Quantenfeldtheorie. Also Lösung der kleinen Gordon-Gleichung. Naja, diese Gleichung, wie da steht, das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Wellengleichung. Vielleicht noch mit diesem Term m-Quadrat, mit dieser Masse. Und man solche Gleichungen habe da schon zuhauf, glaube ich, gelöst. Und es ist nicht irgendwie erstaunlich, dass da ein Exponentialansatz oder eine sogenannte ebene Welle weiterhilft. Ansatz, ebene Welle, phi von x gleich e hoch minus i kx. Gut, und wenn wir diesen Ansatz verwenden, dann wird halt d mu plus m angewendet auf phi von x, wird so minus k mu. Plus m Quadrat phi von x und ja, die Gleichung hat eine Null stehen auf der rechten Seite. Also damit dieser Ansatz Sinn macht und die Gleichung erfüllt, muss minus k mu plus m Quadrat gleich Null sein, beziehungsweise minus k0 Quadrat plus Vektor k zum Quadrat plus m Quadrat gleich 0. Oder wenn ich es noch auflöse, muss einfach k0 sein plus oder minus die Wurzel m Quadrat plus k Quadrat. Gut, also wenn ich diesen Ansatz wähle und die K0-Komponente für beliebige K-Vektor-Komponente so wähle, dann ist es eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung. Dann kurz wieder zurück zum Korrespondenzprinzip. Also dieses K0 entspricht der Energie und K-Vektor dem Impuls. Warum? Weil halt diese Ableitungen, wenn ich sie auf diese Wellenfunktion wirken lasse, halt gerade K0 und K-Vektor geben. Und damit ist folgendes Problem gegeben, nämlich das K0, wie es hier steht, plus minus Wurzel m Quadrat plus k Quadrat erlaubt negative Energien. Und Und das ist halt irgendwas, was eigentlich sehr störend ist und was in der Physik keinen Sinn macht. Eine Energie muss positiv sein. Wenn irgendwas eine negative Energie liefert, dann ja, wäre es vielleicht ganz hilfreich. Dann kann man dadurch, dass man Teilchen immer schneller werden lässt, immer mehr Energie rausziehen. Das wäre vielleicht ganz nett, um das Energieproblem zu lösen. Aber ich meine, es widerspricht halt irgendwie allen Beobachtungen. Ich meine, natürlich könnte ich jetzt irgendwie sagen, gut, dann ignoriere ich halt die Hälfte aller Lösungen oder sowas, aber ja, nichtsdestotrotz ist es schon eine gewisse Enttäuschung vielleicht an die Erwartungen, die man an eine relativistische Version von der Schrödinger-Gleichung gesetzt hat. Also das hier, diese negativen Energien, das war eins der großen Probleme der kleinen Gordon-Gleichung. Das Problem. Wobei das nicht die einzige Schwierigkeit ist. Also ich denke, kurz vor Ende der Stunde werden wir noch ein zweites Problem sehen. Aber zu dem Zweck, oder bevor wir das zweite Problem ansprechen, wollen wir das mit der Lösung noch fortsetzen und fertig machen. Ignorieren wir einfach mal dieses Problem, die allgemeine Lösung der kleinen Gordon-Gleichung ergibt sich, weil es eine lineare Gleichung ist, durch lineare Superposition. Und das bedeutet halt, ich kann alle denkbaren Lösungen, die sich halt in diesem Vierervektor K mit dieser Einschränkung hier unterscheiden, die kann ich irgendwie aufsummieren, also ihnen beliebige Vorfaktoren geben. Und nachdem das eine Menge von Funktionen ist, die durch eine kontinuierliche Größe, nämlich dieses K-Vektor, parametrisiert wird, reicht es nicht, eine Summe zu schreiben, sondern muss ich ein Integral schreiben. Also Integral d hoch 3k über alle denkbaren k-Vektorgrößen hier. Und dann n plus von k ist der Vorfaktor. Dann e hoch minus i mal plus e von k t minus k x plus n minus von k e hoch minus i von k t minus k x. Also ich habe jetzt das hier in zwei Terme aufgespalten. Das war, denke ich, nötig, um wirklich alles zu erwischen. Denn man einerseits muss halt diese Gleichung hier beherzigt werden, also ich kann nicht noch über alle K0 summieren oder so, aber das K0 kann als positive oder als negative Zahl rauskommen für jedes K-Vektor und das ist halt die linke Hälfte und die rechte Hälfte. Und wenn er genau hinschaut, die unterscheiden sich halt wirklich nur im Vorzeichen von diesem E und dieses E, das ist halt definiert als positive Größe E von K gleich Wurzel m Quadrat plus k Quadrat. Also mehr, denke ich, geht nicht, oder eine allgemeinere Lösung kann man kaum hinschreiben. Und meistens wird die noch ein kleines bisschen umgeformt. Also das ist jetzt das, was man halt natürlich machen würde, wenn man die allgemeine Lösung hinschreibt. Später verwendet man eine Version, die ein kleines bisschen anders ausschaut, aber die möchte ich gleich an der Stelle einführen, dass es irgendwie einsichtig wird, dass das im Prinzip selbe ist. Also die Definition bzw. Konvention n plus von k gleich 1 durch 2 pi hoch 3, 2 e von k a von k und n minus von k gleich 1 durch 2 pi hoch 3, 2i von k, b Stern von k, 4 auf phi von x gleich Integral d hoch 3k 2pi hoch 3 2i von k a von k e hoch minus i kx plus b Stern von k e hoch plus i kx. Ach sorry, jetzt habe ich eine Zeile übersprungen, deswegen bin ich auch selber nicht hundertprozentig jetzt klargekommen. Ich versuche das, weil ob es hier reinpasst, noch irgendwie reinzuschreiben oder vielleicht machen wir sogar in einer anderen Farbe. Ich glaube, dann wird es ein bisschen deutlicher. Also, was ich jetzt hier als minimale Umformung vornehme, hat den Sinn, dass diese Ebene Welle hier und diese Ebene Welle, dass die am besten das Komplexkonjugierte zueinander sein sollen. Das macht die Mathematik später ein bisschen einfacher. Also insbesondere kann man dann zum Beispiel leicht sehen, welche Bedingungen n plus und n minus genügen müssen, damit man zum Beispiel eine reelle Funktion phi hat oder irgendeine andere spezielle Eigenschaft. Und also man kann das erreichen, dass das halt gerade das Komplexkonjugierte ist durch eine minimale Umformung, nämlich ich muss schreiben statt k ein Minus k hier und dann wird das da oben ein Plus i mal e von k mal t minus k x. Gut, und was da, denke ich, passiert ist, sind verschiedene Sachen. Also einmal da vorne, das ist offensichtlich nur ausmultipliziert, damit mir halt dieses Plus IE steht. Aber da hinten muss ich halt das Vorzeichen vom K umdrehen. Und das kann ich dadurch tun, dass ich halt einfach nicht mehr über die Ks, sondern über die Minus Ks integriere. Und wenn ich das tue, dann muss ich halt immer K durch Minus K ersetzen. Dann dreht sich wie gewünscht da hinten das Vorzeichen um. Dann sieht es halt wie das komplex konjugierte im Exponenten aus. Aber das ist der Grund, warum im n minus jetzt ein minus k steht, muss ich das natürlich für alle k's machen von diesem hinteren Teil und deswegen steht hier dieses minus k drin. Und ich denke, bei der Definition habe ich es verkehrt gemacht in meinen Aufzeichnungen, das dünkt mir auch so. Ja, vielen Dank. Also ich meine dann, dass, wie du vorschlägst, wahrscheinlich n von minus k das hier sein muss. Also, ich meine, diese langen Rechnungen kann ich mich bereits jetzt wahrscheinlich für zahlreiche Fehler entschuldigen, die im Laufe des Semesters reinkommen. Also, ich meine, das müsst ihr sowieso selber sauber nochmal durchrechnen, wenn ihr wirklich einen fehlerfreien Aufschrieb haben wollt. Wenn es nur um die Konzepte geht, gehe ich von aus, dass es richtig ist an der Tafel, aber so Vorzeichen mögen sich tatsächlich manchmal oder vielleicht sogar häufig von der Wahrheit abweichen. Also egal, und jetzt, also nach dieser kleinen Umformung ist, glaube ich, das hier ganz gut zu verstehen, also insbesondere, warum hier e hoch minus ikx ganz kompakt steht und e hoch plus ikx, weil halt die e-Funktionen gleich gemacht wurden. Naja, und warum ich jetzt auf a und b Stern übergegangen bin, das hat zweierlei Gründe. Also einmal ist da so ein eher seltsam anmutende Division durch 2i von k dabei. Ich glaube, das habt ihr irgendwo auf der Hausaufgabe diese Woche oder was drauf. Stimmt das? Da müsst ihr doch irgendwie zeigen, dass so eine Integration d hoch 3k dividiert durch e von k, dass das Lorentz-Form-invariant ist. Und ich meine, das ist halt ganz nett, weil wir wollen letztendlich also später ein Feld-Phi anschauen. Jetzt denkt man noch das Phi als Wellenfunktion, aber das macht keinen großen Unterschied. Aber dieses Feld sollte halt, zumindest dessen allgemeine Lösung, idealerweise im einen Inertialsystem die gleiche Form wieder haben wie im anderen Inertialsystem. Und wenn ich halt meine Vorfaktoren, wie ich es jetzt naiv gemacht habe, mit n plus und n minus bezeichne, ohne so eine Division durch e von k, dann sieht halt das Phi Strich im anderen Inertialsystem ein bisschen anders aus. Dann entstehen halt gerade solche komischen Vorfaktoren und das ist irgendwie lästig. Deswegen ist es zweckmäßig, das halt unmittelbar rein zu definieren in dieses Integrationsmaß, weil dann geht das halt in Integral d hoch 3k Strich über e Strich von k Strich und das hintere, das ist e Lorentz invariant und diese Dinger verändern sich auch nicht, außer dass die Argumente tauschen. Also das ist ein Grund, die Praktikabilität, wäre es nicht unbedingt nötig, aber es macht es halt ein bisschen leichter. Und das zweite, das ist jetzt wirklich nur ein Ausblick, dieses Ding heißt nicht ohne Grund A, also dieses A hat man in der letzten Stunde häufig verwendet als Erzeuger und Vernichter. Und naja, das B Stern, das ist auch ein Erzeuger und Vernichter, da braucht man halt einen zweiten Buchstaben. Und letztendlich, was die dann später in der Quantenfeldtheorie machen, dann sind das plötzlich Operatoren und die erzeugen halt Teilchen mit Impuls K oder vernichten Teilchen mit Impuls K. Also das könnt ihr jetzt noch nicht verstehen und das braucht halt noch 2-3 Wochen, aber nichtsdestotrotz ist das der Grund und vielleicht ganz grob habt ihr schon mal eine Vorstellung, wo das dann hinlaufen wird. Also deswegen diese Umschreibung, die momentan vielleicht noch nicht 100% ersichtlich ist, aber diese letzte Form, die wird im Laufe des Semesters immer wieder auftreten und die ist sehr zweckmäßig. Und ja, um es auch wirklich sauber zu machen, also hier ist dieses k μ nicht als beliebiger Vierervektor zu verstehen, sondern wieder halt als das positive i von k, was da oben definiert wurde, und Vektor k. Gut, und zumindest eine Sache, wie ich gesagt habe, kann man jetzt relativ schön an so einer Form halt sehen, welche Bedingung muss gelten, wenn ich aus irgendwelchen Gründen ein reelles Phi haben will. Naja, dann muss ich offensichtlich b von k gleich a von k wählen. Und wenn ich ein komplexes will, dann ist halt a von k und b von k unabhängig. Gut, also wenn wir noch immer das Ziel verfolgen, eine relativistische Quantenmechanik zu formulieren, also das erste Problem ignorieren, dann können wir einen gewissen Erfolg verbuchen, nämlich eine schöne Sache, es existiert eine Kontinuitätsgleichung. Das haben wir für die Schrödinger-Gleichung, für die Wahrscheinlichkeitsdichte auch hergeleitet. Also Kontinuitätsgleichungen sind allgemein von der Form dt rho plus Divergenz von j gleich 0. Oder nachdem wir jetzt relativistisch arbeiten, ist es kompakter zu schreiben d mü j mü gleich 0, was genau dieselbe Form ist. Und also dieses j mü, das ist dann rho j Vektor und dieses rho, wenn ich halt die Kontinuitätsgleichung angebe für das Klein-Gordon-Feld oder für die Lösung der Klein-Gordon-Gleichung, wie es da steht, dann muss ich das speziell setzen. Also wann immer ein Phi die Klein-Gordon-Gleichung erfüllt, erfüllt es auch eine Kontinuitätsgleichung, wenn Rho folgendermaßen definiert ist. I Phi Stern dt Phi minus dt Phi Stern mal Phi. Und das J-Vektor sehr ähnlich, minus i Phi Stern Gradient Phi minus Gradient Phi Stern mal Phi. Also das könnt ihr, wenn ihr wollt, ausprobieren. Setzt die Lösung der Klein-Gordon-Gleichung da ein und setzt das wieder da ein und ihr werdet sehen, dass die Kontinuitätsgleichung erfüllt ist. Gut, und auch als Kommentar oder als ganz nette Sache, wo man vielleicht noch Zuversicht schöpft, ist, dieses J hat dieselbe Form wie bei ja, Schrödinger-Gleichung oder im nicht-relativistischen Fall. Nicht das rote J. Und das rote sieht ein bisschen anders aus. Aber nichtsdestotrotz, die ja, schlechte Nachricht ist halt wieder die, wenn wir jetzt versuchen, genauso Quantenmechanik zu machen wie im Schrödinger-artigen Fall, dann war ja eins der zentralen Sachen, dass dieses Rho eine Wahrscheinlichkeitsdichte war und die Kontinuitätsgleichung halt eine Kontinuitätsgleichung für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit vom Teilchen ist, die sich irgendwo hinbewegen kann, aber die nicht erzeugt oder vernichtet wird. Gut, und ja, jetzt Problem Nummer zwei. Die Interpretation von Rho als Wahrscheinlichkeitsdichte scheidet aus, da Rho negativ sein kann. Also der Grund dafür ist leicht zu sehen. Die Wellenfunktion oder die Funktion Phi muss lediglich die Klein-Gordon-Gleichung erfüllen. Und das ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Aber eine Differentialgleichung zweiter Ordnung erlaubt, wie ihr es auch aus der Newtonschen Bewegungsgleichung wahrscheinlich besser noch wisst, die beliebige Vorgabe von Anfangsbedingungen, also das Analoge zum Ort, wäre jetzt hier das Feld Phi oder die Wellenfunktion Phi für alle x, aber zu einem initialen Zeitpunkt Ti vorzugeben und das Analoge zur Geschwindigkeit ist die Zeitableitung von dieser Wellenfunktion Phi für beliebige x und auch zu einem initialen Zeitpunkt vorzugeben. Also das wären sinnvolle Anfangsbedingungen, die in keiner Weise zusammenhängen mit der Klein-Gordon-Gleichung selber. Also die Klein-Gordon-Gleichung selber, die beschreibt nur die Zeitentwicklung für solche Anfangsbedingungen. Aber Wenn ich natürlich solche Anfangsbedingungen vorgeben kann, also phi und phi Punkt unabhängig, dann kann man sich relativ leicht überlegen, dass er Kombinationen angeben könnte, sodass dieses Rho negativ ist. Und die Klein-Gordon-Gleichung hat überhaupt keine Chance, das zu schützen, weil zum Zeitpunkt Ti, wo ihr die noch gar keinen Einfluss habt, wo ihr jede Anfangsbedingung vorgeben könnt, könnt ihr leicht ein Phi und ein dt-Phi vorgeben, das Rho negativ ist. Also erlaubt die beliebige Vorgabe von Anfangsbedingungen, zum Beispiel so, dass Rho negativ ist. Und auch das ist eine Schwierigkeit, wo man keine wirkliche Antwort hatte, in dem Moment, wo man Quantenmechanik relativistisch formulieren wollte. Also das ist Problem 2 der Klein-Gordon-Gleichung. Später, also ich habe ja gesagt, die Klein-Gordon-Gleichung ist sinnvoll, die wird in der Feldtheorie verwendet und später hat es dann auch eine Bedeutung, dieses Rho und dieses J, das ist nicht mehr die Wahrscheinlichkeit, die da fließt, sondern das ist die elektrische Ladung. Und die elektrische Ladung, die muss natürlich auch eine Kontinuitätsgleichung erfüllen, die kann nicht erzeugt und vernichtet werden, aber die kann sehr wohl halt negativ sein. Also eine elektrische Ladung, die null ist, kann sich halt irgendwie in negative und positive Anteile aufteilen und dann auseinanderfließen. Und das beschreibt gerade diese Gleichung, diese Größen hier. Aber also im Rahmen dieses Versuchs, Quantenmechanik zu formulieren, weiß man das halt noch nicht oder wusste man das auch damals noch nicht. Und naiv da jetzt eine Wellenfunktion für Phi zu interpretieren, das ist halt aus diesem Grund erneut sinnlos. Gut, also wir sind am Ende der Zeit eine Minute noch, um es gerade nochmal zusammenzufassen. Also ihr solltet mitnehmen, die Klein-Gordon-Gleichung führt zu Problemen. Eins ist negative Energien. Zwei ist keine Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Gut, und Nummer drei, ich meine, das wusste man im Prinzip vorher schon, dass man mit Quantenmechanik und Wellenfunktionen keine Teilchenerzeugung oder Vernichtung beschreiben können. Also das war meine Motivation in der ersten Stunde für Quantenfeldtheorie. Also das sollte man auch immer im Auge behalten. Naja, und das führt halt letztendlich dazu, dass wir das zumindest nicht als Quantenmechanik verwenden können. Aber wie gesagt, das ist nicht sinnlos. Wir werden später noch ein bisschen erweitern, was im Rahmen von der Quantenfeldtheorie Sinn macht. Gut, dann ja, belassen wir es dabei für diese Woche. Jetzt sind dann, ich glaube um 12 oder was haben wir uns geeinigt, die Übungen und später diese zweite Übungsgruppe. Ich weiß nicht genau, wann, ihr habt es wohl aufgeschrieben. Schönes Wochenende.